Und ich denke, unser Gebets- und Fastenmonat Oktober ist ja offiziell zu Ende gegangen. Ein Monat. Und vielen Dank auch nochmal an die, die irgendwo mitgestaltet haben, die irgendwo mitgebaut haben, hier unser Gebetsraum eingerichtet haben hier drüben. Ich glaube, da war reger Betrieb drin gewesen. Vielen Dank für all die. Und was für ein Abschluss wir hier am vergangenen Mittwochabend gehabt haben. Ich meine, über 150 Teilnehmer hatten wir hier, eine wirklich gesegnete Zeit der Anbetung. War ein toller Lobpreisabend und ich glaube, das werden wir definitiv öfters haben. Oder? Das Format ist noch etwas ausbaufähig. Ich glaube, wenn wir statt einem Mittwoch, das war ja mitten in der Woche, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man nächsten Morgen früh raus muss, wenn wir sowas mal hier und da machen an einem Freitagabend, wo man samstags dann vielleicht noch ausschlafen kann, glaube ich, kriegen wir das Haus voll. Es war jedenfalls eine tolle Zeit. Und unser Gebets- und Fastenziel war ja eine Zeit, wo wir persönlich, aber auch als Gemeinde, einen Durchbruch erleben wollten. Und ich weiß nicht, was so die Einzelnen von euch alles erlebt haben. Ich weiß, dass einige in diesem Monat Häuser verkauft, andere Häuser gekauft, neue Wohnungen gefunden, neue Jobs. Und ich hatte endlich mal medizinische Untersuchungen und negativen Befund. Das ist ein Haufen Dinge, die da passiert. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere noch seine ganz eigene Story oder zumindest geistlich etwas angestoßen hat, das noch Gestalt annimmt. Manche Dinge, die wir im Gebet vorbereiten, brauchen vielleicht mal ein paar Tage länger, als wir das vermuten. Manche brauchen Monate, manche Jahre. Aber wer weiß, was in diesem Monat geistlich alles gepflanzt wurde, womit der Geist Gottes mit unseren Dingen auch schwanger geht jetzt. Und irgendwas hat unser Fasten wohl ja auch für die Gemeinde angestoßen. Und denn nur im Falle, dass es jemand noch nicht wirklich mitbekommen hat und jemand das noch nicht vollends begriffen haben sollte, wir haben am Mittwoch, den 14. November, Dr. Rodney Howard Brown in der C3 Hanau. Und wenn mir mal jemand erzählt hätte, dass Rodney Howard Brown einmal in unserer Gemeinde der C3 Hanau Gastredner sein würde, bis Ende Oktober 2018 hätte ich ihn ausgelacht. Aber ich konnte es selber kaum fassen. Der Eckart hat mir eine Mail geschrieben vor einigen Wochen, 3 Wochen, oder wie lange das jetzt her ist, und sagt, hey, hast du mitgekriegt, Rodney Howard Brown macht eine Europatour, 15 Länder in 17 Tagen und hat noch niemanden in Deutschland. Keiner sich gemeldet bis jetzt. Ich dachte, naja, man kann ja nicht schaden. Rufst mal in Tampa an. Ich rufe in Tampa an und krieg sofort den Eventmanager an die Strippe und habe ihm kurz erzählt, wir sind eine Gemeinde, Größenordnung 400, 500 Leute, was wir maximal stemmen könnten für so eine Veranstaltung, 20 Minuten vom Flughafen entfernt. Und ich sagte, wir sind eine C3-Gemeinde, unsere Wurzeln sind in Australien. Pastor Phil Pringle, und habe ihm das alles erzählt. Er sagt, ja, ich werde mal mit Rodney Brown reden und dann werde ich mich eventuell melden. Und eine Stunde später rief er an und sagte, er hat gesprochen mit Rodney Brown und der sagte, wow, C3, mein alter Freund Phil Brinkel, we're coming. Und jetzt kommt er nach Hanau. Yes, sir. Und hier ist der Beweis und die Fakten. Wenn wir unseren ersten Clip mal laufen.
I'm so excited to be coming to Hanau, Germany. We believe in God for one night, Holy Ghost and fire meeting where the power of God's going to touch every person that's coming. Do not miss. This is going to be awesome. We haven't been in Germany in many, many years, and I can't wait to see you. We believe in God to see Germany shaken by the mighty hand of God. Many souls that will come into the kingdom of heaven. So come and be a part together with us. We love you. God bless.
Here we go. Also, ich sag's nochmal, ich halte das jetzt auch im Rahmen unseres Gebetsmonats, den wir hatten, für etwas, was Gott auf den Weg gebracht hat. Aber wie versprochen, ich weiß nicht, wer von euch weiß wirklich Bescheid, was es mit Rodney Howard Brown auf sich hat. Ja, das sind noch nicht mal 10% hier. Deswegen ist es sehr gut, dass ich, wie versprochen, heute ein bisschen weit aushole, weil das wird an diesem Mittwoch eine denkwürdige Veranstaltung, da bin ich überzeugt davon. Wir werden weit ausholen. Rodney Howard Brown kommt ursprünglich aus Südafrika, hatte aber in den 80er Jahren einen klaren Ruf, in die USA auszuwandern. Und er und seine Frau sind Pastoren der River Church in Tampa und Gründer der Florida Revival Ministries International, des River Bible Institute, der River School of Worship und der River School of Government. Vincent Skinner war bis vor kurzem übrigens 7 Jahre Mitglied da. Vincent war von Montag bis Mittwoch hier bei uns in der Gemeinde gewesen und ist jetzt in Amberg. Und vermutlich wird er an dem Mittwochabend auch hier sein. Er hat mir gestern schon geschrieben, egal welche Einsätze das sind, er wird einen Grund finden, das zu canceln und hier zu sein. Er war 7 Jahre dort Mitglied. Aber das alles ist nicht allein der Grund, warum der Name Rodney Howard Brown weltweit bekannt wurde, sondern, jetzt muss ich gucken, ich habe mich hier verblättert, sondern das ist seine ganze Persönlichkeit, sein ganzer Dienst und alles aus der Vergangenheit. Und wenn ich jetzt gesagt habe, ich muss weit ausholen, dann meine ich das wirklich, weil wir fangen in Jerusalem an, vor 2000 Jahren. Du wirst schon sehen, wo das hinführt. Nach seinem Tod am Kreuz und nach der Auferstehung erscheint Jesus seinen Jüngern. Und er gibt den Jüngern klare Instruktionen für die nächsten Schritte, die sie tun sollen. Und hier war der ganz große Schritt. Er sagt, geht nach Jerusalem, wartet auf die Verheißung des Vaters. Dort werdet ihr Kraft empfangen. Behaltet es gut im Kopf. Dort werdet ihr Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Welt. Die Jünger gehen nach Jerusalem und warten. 120 von ihnen sind in einem Obergemach zum Gebet versammelt. Es ist Pfingsten, da kommt der Heilige Geist auf sie. Und dazu jetzt ein längerer Text, das ist aus Apostelgeschichte 2, aber es ist wichtig. Da lesen wir, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen gab, zu reden. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie dann? Ein jeder in seiner Muttersprache. Pater, Meder, Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, der Gegend von Kyrene, Libyen, Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Also es war offensichtlich, das waren Galiläer, aber sie sprachen in all diesen Sprachen von den gottesfürchtigen Leuten, die zu der Zeit in Jerusalem unterwegs waren. Und dann heißt es, sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen eine zum anderen, was will das werden oder was soll das bedeuten? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Ich fange auch jetzt gerade an, Träume zu kriegen. Ich werde alt. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut, Feuer, Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Soweit der Text. Wir halten ohne Zweifel fest, irgendetwas absolut Übernatürliches hat in dieser Stunde stattgefunden. 120 Personen werden vom Heiligen Geist erfüllt und beginnen Gott in Sprachen zu loben und zu verherrlichen, die sie nie gelernt haben. Sie sind so erfüllt, dass sie sich wohl kaum auf den Beinen halten können. Und für die dazukommende Menschenmenge sahen sie aus, als hätten sie alle einen gedüdelt und alle betrunken. Und es geht so weit, dass der gleiche Petrus, der kurz zuvor Jesus dreimal verleugnet hat, den jeglicher Mut verlassen hatte, der bis vor Minuten an dieser Stelle noch ein Zauderer war, dass der plötzlich Kraft empfangen hat, das Wort ergreift und eine absolute Powerpredigt hält. Und das Erste, das er klarstellt, er sagt, Herrschaften, es ist 9 Uhr in der Frühe. es ist wahrlich hier keine alkoholisiert, sondern hier erfüllt sich, was der Prophet Joel bereits vorhergesagt hatte, dass der Tag kommen würde, an dem Gott seinen Geist ausgießt, begleitet von übernatürlichen Gaben und Phänomenen. So weit, so gut. Was hat das alles heute mit uns als C3 Hana zu tun? Eine ganze Menge. Ich sprach ja schon darüber, dass wir auch für Christen mit unterschiedlichstem Background attraktiv sind. Wir als Gemeinde. Das ist echt faszinierend. Wir haben ja einige Leute, die hier zum Glauben gekommen sind. Wir sind aber auch so ein bisschen ein Sammelbecken für Leute aus evangelikalen Gemeinden, selbst aus Landeskirchen. Irgendwie schaffen wir es, als Gemeinde hier so unseren Weg zu gehen, ohne uns zu beißen und zu fressen. Das ist einmalig. Das ist wirklich einmalig. Aber am Ende des Tages sind wir von unserer Grundprägung eine pfingstlich-charismatische Gemeinde. Eben eine, die auch nach 2000 Jahren für solche übernatürlichen Gaben Gottes offen ist. Und im Neuen Testament sind uns eine ganze Reihe dieser Geistesgaben verheißen. Das sind 9 Stück. Das ist die Gabe von Worten der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, verschiedene Gaben von Heilungen, die Gabe Wunder zu wirken, die Gabe der Weissagung, die Gabe der Geisterunterscheidung, verschiedene Arten von Sprachgebet und die Gabe, solche Sprachen auch auszulegen. Das sind die Geistesgaben, von denen im Neuen Testament die Rede ist. Und das Wort Gabe ist übersetzt aus dem griechischen Wort Charisma. Deswegen die Bezeichnung Charismatiker für Christen, die solche Gaben praktizieren. Und das bis zum heutigen Tag. Und diese Gabe in einer Sprache zu beten, die ich nie gelernt habe, das ist nicht die Taufe im Heiligen Geist, aber es ist in aller Regel die erste oder häufigste Begleiterscheinung auch. Und so sehr sich Teile der frommen Welt seit 2000 Jahren mühen, dieses Phänomen wegzudiskutieren, es gibt auch heute noch eine Erfahrung, die Gläubige auf der ganzen Welt machen. Und das sind die konservativsten Schätzungen, sind etwa 540 Millionen Christen heute, die heute leben auf dieser Erde, die diese Taufe im Heiligen Geist erlebt haben und diese Gabe erhalten haben, in neuen Sprachen zu beten. Oder zählen sich zumindest zu dem Teil der Christenheit, der dies auch für die heutige Zeit anerkennt. Das sind namentlich eben Pfingstler und Charismatiker. Pfingstler in erster Linie die, die dieses Pfingsterlebnis auch in ihrer Gemeinde oder in ihrem Leben erleben haben. Charismatiker, die auch teilweise aus Landeskirchen kommen. Es gibt in der katholischen Kirche einen riesen Block von Charismatikern. Das sind Nonnen und Pfarrer und frag nicht wer alles, die in Zungen beten können, die diese Gabe gekriegt haben. Der neue Papst, definitiv ein Charismatiker, der betet in Sprachen. Kenneth Copeland hat ihn besucht, wer Kenneth Copeland kennt, also das heißt schon was. Jedenfalls, Pfingstlein-Charismatiker, wir sind der weltweit am stärksten wachsende Teil der gesamten Christenheit. Und ich würde es aus dem Bauch raus behaupten, auch in unserer Gemeinde, dass wenigstens 2/3 aller Mitglieder hier bei uns diese Gabe haben, in einer Sprache zu beten, die sie nie gelernt haben. Pfingsten vor 2000 Jahren war aber nicht der einzige Moment in der Geschichte der Christenheit, wo so eine Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Es hat sie über die Jahrhunderte immer und immer wieder gegeben. Und viele von uns haben vielleicht schon mal von der christlichen Strömung gehört, die sich Quäker nennt. Die Quäker sind heute noch in den USA recht bekannt und viele kennen das einfach, Quäker. Die sind um 1650 entstanden, als Christen eine Ausgießung des Heiligen Geistes erlebten. Und dass sich damals unter anderem extrem daran äußerte, dass Gläubige zu zittern begannen oder sich heftig geschüttelt haben. So wie im Alten Testament es beschrieben ist, die Propheten gerieten in Verzückung oder in Ekstase, sagen manche Übersetzungen. Und das genau das, dieses Zittern, bedeutet übersetzt dieses englische Wort Quäker. Da kommt das her. Das heißt, das war immer da, 1650, das war immer da. Und ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren mit Freunden aus den USA auf der Ronneburg war. Und damals Dennis und Carol Anders und ihre Kids. Und wir waren auf der Ronneburg und ich habe da eine Führung gemacht. Und als wir die Führung machten, war da so ein Glaskasten und da waren ganz alte Zeitungsausschnitte ausgestellt. Und da habe ich da vorgestanden und da lese ich in diesem Zeitungsausschnitt, das ist keine Ahnung, wie alt er war, das war ein Artikel drin über Christen, von Gläubigen, die vor langer Zeit in die USA ausgewandert waren. Und das hat mich neugierig gemacht, weil das hatte im Zusammenhang mit der Ronneburg. Das hat mich neugierig gemacht. Und dann habe ich mal im Internet darüber recherchiert. Und jetzt pass auf, was ich herausgefunden habe. Ich fand heraus, dass es Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts in Europa sogenannte Inspirationsgemeinden gab. Ursprünge gingen auf die Verfolgung der französischen Hugenotten zurück. Und 1704 wanderten viele Hugenotten in protestantische Nachbarländer Frankreichs aus. Und als Exilsuchende fanden sie unter anderem Zuflucht in England. Dort wurden sie als French Prophets oder Inspired Prophets bezeichnet, haben in London eine Gemeinde gegründet. Auf Deutschland griffen die Ideen dieser Inspirierten, wie man sie nannte, etwa 1711 über, wo sie in pietistischen Gemeinden der Wetterau Aufnahme fanden. Und dort bildet sich in den folgenden Jahren die ersten 10 deutschen Inspirationsgemeinden, von denen sich eine neue Glaubensrichtung vor allem im Südwesten und Westen Deutschlands verbreitet. Steht alles in Wikipedia drin. Bald übernahmen deutsche Prediger die Leitung der neu entstandenen Gemeinden, nicht mehr die Franzosen und die Deutschen. Und da diese auf Distanz zu den offiziellen Landeskirchen bedacht waren, wurden diese Inspirierten auch als Separatisten bezeichnet. Und in Wikipedia kannst du nachlesen, auf besonders fruchtbaren Boden fielen die Ideen der französischen Prediger bei den Pietisten in Württemberg. Und weitere Zentren der Bewegung in Deutschland waren neben der Grafschaft Isenburg-Büdingen in der Wetterau die Städte Frankfurt am Main und Hanau. Wie cool ist das? Hanau hat eine jahrhundertealte charismatische Vergangenheit. Wird noch spannender. Etwa 1711 emigrierte auch die Pietistin Ursula Meyer aus der Schweiz in die Grafschaft Isenburg-Büdingen. Und es wird berichtet, dass sie ebenfalls mit den Inspirierten in Kontakt kam und offensichtlich auch Geistesgaben praktizierte, insbesondere die Gabe der Prophetie. Und der erste nachweisliche Gottesdienst, wo sie mit prophetischen Eindrücken diente, sogenannte Aussprachen, fanden am 16. März 1715 statt. Und rate wo? Auf unserer guten alten Ronneburg. Wer hätte sowas für möglich gehalten? Da hatte ich jahrelang Gäste aus Australien, Amerika. Ich meine, mache ja immer, wenn die kommen, wenn man einen Tag frei hat oder so, mache ich immer eine Tour. Und wie oft war ich auf der Ronneburg? Hatte keinen blassen Schimmer, was das Ding hier für eine Hintergrundgeschichte hat. Und am 24. September 1719 fand die letzte dieser Aussprachen statt. Und insgesamt 155 Prophetien wurden von sogenannten Protokollisten akribisch festgehalten. Jetzt habe ich vor einiger Zeit ein Buch gefunden von Isabelle Noth heißt sie. Und die ist Assistentin für Lehrstuhl, neue Kirchengeschichte, Konfessionskunde und so weiter und so fort. Ich glaube, die hat ihre Doktorarbeit damit geschrieben. Hier auf dem Bild vorne. Ekstatischer Pietismus. Die Inspirationsgemeinden und die Prophetin Ursula Meyer. Und das halbe Buch hier sind Prophetien, die festgeschrieben wurden. Das heißt, die hatten damals Veranstaltungen auf der Ronneburg, wo sie sich jeden Abend getroffen haben. Und da saßen, ich weiß nicht, wer diese kleine Kirche kennt, auf der Ronneburg. Da drin haben die da abends gesessen und haben gebetet, gesungen. Und dann saßen immer 3 Protokollisten dabei. Und wenn diese Ursula Meyer und später auch andere prophetische Eindrücke gekriegt haben, hat jeder von denen mitgeschrieben. Und wenn sie fertig waren, haben sie bis nach Mitternacht zusammengesessen und haben verglichen, was sie aufgeschrieben haben. Und nur das, was sie gemeinsam hatten, das wurde ins Protokoll aufgenommen. Wie cool ist das? Also ich meine, das ist doch, das ist verrückt irgendwo. Da haben geistgetaufte Gläubige doch tatsächlich schon 1715 auf der Ronneburg charismatische Gottesdienste gefeiert. Und weil es später zu Verfolgung kam, sind diese Inspirierten in die USA ausgewandert. Da haben sie unter dem Namen Amana People Kolonien gegründet in Iowa. Und da habe ich ein Bild gefunden im Internet vor einigen Jahren. Da steht an einem Ortsschild vorne, Historic Amana Colonies. Und man kann es schlecht lesen, aber da steht tatsächlich drin, da waren Deutsche, die auf der Flucht waren und Exil gesucht haben. Und die kamen von Ronneburg in Hessen. Wie cool ist das? In Iowa. Und die gibt es heute noch. Ist das nicht verrückt? 17, was für eine Geschichte. Wir sehen, diese Ausgießung des Heiligen Geistes ist keine Sache, die nur vor 2000 Jahren passiert ist, sondern das hat sie in den Jahrhunderten immer wieder gegeben. Und die vorletzte größere Ausgießung des Heiligen Geistes fand 1905 statt. Azusa Street. Erweckung. Da ist in Los Angeles eine Erweckung ausgebrochen, wo Hunderttausende und später Millionen von Christen rund um den Globus diese Taufe im Heiligen Geist erlebten. Und ich sagte, es war die vorletzte. Die letzte große Welle war in den 90er Jahren. Und da kommen wir wieder zurück auf Dr. Rodney Howard Brown. Denn diese Erweckung ging in die christliche Geschichte weltweit unter dem Begriff Toronto-Segen ein. Wer hat denn schon mal von Toronto-Segen gehört? Das sind jetzt ein paar mehr. Wer hat nur Gutes darüber gehört? 3. Ihr wisst schon, wo ich hin will, ich merke es schon. Das war nicht ganz so unumstritten alles. Auf jeden Fall, diese Erweckung ging unter den Begriff Toronto-Segen ein, weil 1994 in der Vineyard Christian Fellowship Church, eine eigentlich kleine Gemeinde in Toronto, Kanada, Gottesdienste stattfanden, wo außergewöhnliche Phänomene auftraten. Da fielen Menschen unter Gebet und auch ohne Handauflegung um, was allgemein als Ruhen im Geist bekannt ist. Das sind halt Dinge, die wir hier schon oft erlebt haben. Das ist nicht spooky, wo ich immer sage, keine Angst, die sind nicht tot, die sind nicht hypnotisiert, die sind auch nicht was weiß ich was. Das ist einfach, wenn der Kraft Gottes über dich kommt, wenn jemand für dich betet, fällst du um. Ich habe Veranstaltungen erlebt bei Benny, mit Benny Hinn, weiß ich noch, in Amsterdam. Und da war mal so eine kurze Zeit, Benny Hinn, wer immer den kennt, das ist der aus dem GH-Studio. Und ich weiß noch, dass er sein Jackett ausgezogen hat und gesagt, take the Holy Spirit und macht so eine Bewegung. Und die ersten 10 Reihen dieser Versammlung sind buchstäblich alle vom Stuhl gefallen und lagen unter dem Tisch, also unter dem Stuhl. Okay, das war eine Sache. Viele Menschen begannen in den Versammlungen zu weinen oder zu lachen. Menschen erlebten heftiges Zittern und Schütteln, wie bei den Quäkern 350 Jahre zuvor. Es gab jede Menge Zungenreden, prophetische Eindrücke und es gab außergewöhnliche Bewegungen und Laute. Menschen haben Laute von sich gegeben, unterschiedlichster Art, und da waren zum Teil auch Tierlaute dabei. Darauf komme ich nochmal zurück. Fakt ist, diese kleine Vineyard Church, in nur einem Jahr besuchten etwa 600.000 Christen aus der ganzen Welt diese kleine Gemeinde. Und eine der zentralen Personen, die dieses Feuer des Heiligen Geistes mit in die ganze Welt hinaus verbreitete, war Rodney Howard Brown. Und wo immer er auf dieser Welt hinkam, der Toronto-Segen mit all seinen Phänomenen begleitete ihn. Und ich habe ihn das erste Mal live erlebt, Oktober 1995, live in der Frankfurter Messehalle. Und ich erinnere mich sehr gut, die Veranstaltung ging über mehrere Stunden. Und Pastor Rodney betete für über 2000 Menschen persönlich. Er ist durch die Reihen gelaufen und hat 2000 Leuten, jedem Einzelnen, die Hände aufgelegt. Und am Ende so einer 3 Stunden lagen 2000 Menschen am Boden und lachten und weinten und zitterten und nur 2 Personen standen noch auf ihren Beinen. Und eine davon war ich. Ich war oben in so einer Empore und dann habe ich runtergeguckt, ob da noch irgendjemand ist und da stand noch eine einzige Person und das war der Gerhard Bialy, mein alter Freund, der Herausgeber vom Charisma-Magazin, den ich schon viele Jahre kenne. Wie dem auch sei, auch die Freie Christengemeinde, unsere damalige Gemeinde, die wir Anfang der 80er gegründet hatten, wir erlebten Toronto Mitte der 90er und wir erlebten es volle Kanne. Für Wochen und Monate gab es keinen normalen Gottesdienst mehr, wo ich irgendjemanden noch hätte mitbringen können. Das war simply too much. Es gab keine Ordnung mehr, es gab keinen Plan mehr. Alles war nur noch Holy Ghost Meetings. Es wurden Fahnen geschwenkt und Polonaisen getanzt. Geschwister lachten für Stunden am Boden und wir hatten es oft genug erlebt, dass Leute nicht mal mehr Auto fahren konnten anschließend. Und es ist unvergesslich, da erinnere ich mich noch sehr gut, als wir an einem späten Abend eine Schwester aus der Gemeinde nach Hause fuhren, weil sie nicht mehr selber fahren konnte und sie im Treppenhaus laut lachend und wie betrunken das komplette Mietshaus aufgewacht hat. Ja, dann an der Tür stand ihr Mann, da war was los, ich sag's euch. Der hatte so einen Hals und sie war nur am Lachen, kugelt sich. Das Ganze ging, wie gesagt, über Monate und ich war ja Gemeindeleiter und ich habe trotz allem mehrfach darauf gedrängt, diese Holy Ghost Veranstaltung, lasst sie uns auf die Abende oder auf Samstag verlegen, was auch immer. Lasst uns sonntags wieder eine gewisse Normalität auch für Gäste und Erstbesucher herstellen, weil jeder, der als Gast die Tür reingekommen ist, ist rückwärts wieder raus. Wenn du nicht ein bisschen Kenntnis drüber hast und weißt, um was es da geht, die wenigsten, habe ich erlebt persönlich, kamen klar damit. Es ist ja interessant, dass wenn da wieder Heilige Geist fiel, es war an Pfingsten vor 2000 Jahren, es war keine Erweckungsveranstaltung, keine evangelistische Veranstaltung. Es war nicht in erster Linie da, dass Leute zum Glauben kamen. Aber das heißt, als der Heilige Geist fiel, da kamen alle Leute von ringsumher dazu und das waren gottesfürchtige Männer. Und als Petrus anfängt darüber zu predigen, was hier passiert, das ist das, was der Prophet Joel vorausgesagt hat, dann war jedem, der da stand, als gläubiger Jude klar, von was Petrus hier redet. Aber wenn du gar keine Ahnung hast und du kommst hier die Tür rein, mitten in einer Veranstaltung und es liegen Leute am Boden und gackern wie ein Huhn, rather befremdlich. Jedenfalls, mein Wunsch wäre gewesen, lasst uns doch das abends machen, lasst uns so ein Upper Room schaffen, wo Raum dafür da ist. Ging irgendwie nicht. Und irgendwann musste ich feststellen, das war nicht mehr meine Gemeinde. Und es hat ja vorher schon ein paar Probleme in der Leiterschaft gegeben, aber jetzt so mit der Gemeinde, mit dieser Toronto-Segen-Geschichte, das war einfach der berühmte Tropfen ins Fass. Und der Hauptgrund für mich war der, und das war das, was mich irgendwo sehr kritisch gestimmt hat, der Hauptgrund war der, dass in den Versammlungen gelacht und am Boden gerollt wurde, aber kaum war die Veranstaltung zu Ende oder kaum bist du mal die Tür raus, über den Flur gelaufen zur Toilette und es kam dir jemand entgegen, ist man mir mit Verachtung begegnet, so der Unterdrücker des Heiligen Geistes. Und es hatte eine unglaubliche Lieblosigkeit Einzug gehalten und das ganze Ding hatte die ganze Gemeinde polarisiert. Unglaublich polarisiert. Das war dann, da gab es kein Mittel mehr. Das andere, wie das geendet ist alles, Martina und ich verließen Ende 95 die Gemeinde. Das war mit ein Grund. Jetzt hatten wir längere Zeit vorher schon eine Reise nach Israel geplant, zu einer Konferenz anlässlich der 3000 Jahre Jubiläumsfeier Jerusalems. Die Reise war schon Monate vorher gebucht gewesen. Und die Konferenz sollte im Februar 96 stattfinden. Hauptredner der Veranstaltung, Rodney Howard Brown. Und eigentlich ging es mir geistlich damals so übel, dass ich am liebsten darauf verzichtet hätte, weil die Gemeinde zu verlassen, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Oh Gott, was haben wir alles verkehrt gemacht? Bin ich vielleicht wirklich der große Unterdrücker gewesen? Und was weiß ich? Mir ging es geistlich hundeelend. Aber die Sache war gebucht und so gab es kein Zurück. Wir sind nach Jerusalem geflogen. Dann saßen wir 3 Tage in der Konferenz und wir lauschten Rodney Howard Brown, Kenneth Copeland, Merlin Hickey, wer sie kennt. Teddy Kollek, der frühere Bürgermeister von Jerusalem, war einer der Hauptattraktionen. Es war schon interessant, es war toll und alles. Aber mir ging es schlecht. Am 3. Tag hatten wir für den Nachmittag eine Bustour gebucht in die Wüste Judäa und runter ans Tote Meer. Der Bus fuhr los, war eine Weile unterwegs und dann hat der Bus an einer Kosmetikfabrik angehalten. Ahava Cosmetics. Die Damen unter uns werden wahrscheinlich was mit anfangen zu wissen. Ist eine israelische Kosmetikfabrik in der judäischen Wüste. Der Bus ist da auf den Parkplatz gefahren, Tür geht auf, 3 Minuten später waren alle Frauen verschwunden. Und dieser Komplex hatte so einen großen Innenhof gehabt und da waren so Cafés, Kiosk-Dinger da. Und Martina war auch verschwunden. Da habe ich mir Kaffee geholt, stand so da in meinem ganzen Selbstmitleid. Und denke, oh Gott, wo bin ich gelandet? Was geht hier vor sich? Und die letzten Wochen und Monate und alles so schlimm. Und ich stehe so da und merke so, wie jemand neben mir steht. Und ich drehe mich so rum. Er dreht sich zu mir. Rodney Howard Brown in der judäischen Wüste. Hi, sag ich. So, bist du von der Konferenz? Sag ich, ja, ich habe dich 3 Tage auf Leinwand jetzt gesehen. Ich komme mit ihm ins Gespräch. Und sag, where are you from? Sag ich, von Deutschland. Und how are you? Sag ich, not good? Überhaupt nicht gut. Ich habe gerade meine Gemeinde verloren. Meine Frau und ich irren hier rum wie in der Wüste, auch geistlich. Es geht mir überhaupt nicht gut. Oh, that's bad, sagt er. Can I pray for you? Sag ich, ja, gerne. Und dann legt er mir Hände auf und dann prophezeite er dort auf dem Platz. Und er sagt, more than 3 years, innerhalb von 3 Jahren wird das Blatt sich so wenden, du wirst zurückgucken und du wirst nichts als Freude erkennen und den Plan Gottes und die Hand Gottes über deinem Leben. Das ging mir besser. Und genauso kam es dann eben auch. 1998 war Rodney Howard Brown auch Hauptredner in Sydney auf der C3 Ausfeier, dem Vorläufer der jetzigen Pressekonferenz. Das kann man schlecht erkennen, aber das hier ist tatsächlich Phil Brinkel und Christine. Und da war er Hauptredner. Und Toronto schlug auch in Sydney zu, richtig. Ich weiß, dass Pastor Phil so oft schon darüber erzählt hat, dass er 3 Stunden am Boden lag, nachdem Rodney Howard Brown ihm die Hände aufgelegt hatte. Er sagte, ich lag nur da und es war ein Wonnegefühl von Kopf bis Fuß. Und ich sagte, ich konnte mich 3 Stunden nicht bewegen, aber ich habe gedacht, es könnte auch so weitergehen. Das war eine interessante Konferenz und eine der Stories, die bis heute da auch noch ein bisschen im Umlauf ist, ist, dass Rodney auch für unseren guten alten Freund Fergus gebetet hat. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, so ähnlich der Saal wie hier, vielleicht noch einen Ticken größer, hat Fergus Hände aufgelegt und Fergus beginnt, ihr kennt die Geschichte aus dem Alten Testament mit Elia, wo er gegen die Pferde gerannt ist und hat das Pferderennen gewonnen. Fergus fängt an, im Kreis zu rennen, hier so die Alley, etwa 20 Minuten lang. Ich meine, Fergus, das einzige Mal in seinen letzten 30 Jahren, wo er mehr wie 200 Meter gerannt ist, rennt 20 Minuten hier so im Kreis, irgendjemand, da hinten irgendwo steht jemand auf und denkt, Fergus, jetzt reicht's aber, ja, stellt sich so im Willen, stoppen, Fergus rennt ihn über den Haufen, der hat sich einen Arm gebrochen. Verrückt. Merke, Fergus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Wir haben so, was sind Sachen passiert? Fergus kam dann später ja auch zu uns. Fergus hatte auch eine Riesensalbung auf seinem Leben, gar keine Frage. Und auch heute, wenn er noch für Leute betet, wir hatten das letzte Mal, als er hier war, hat er für eine Frau gebetet, die Moslem war, wenn ich das alles richtig zusammenkriege, die eigentlich mit dem christlichen Glauben gar nichts zu tun hat. Die ist umgefallen, lag dann am Boden, die hat sich dann bekehrt und taufen lassen. Fergus. Schon Storys. Und ich weiß auch, dass Fergus uns besucht hat, wir haben die Tage drüber geredet, war bei uns zu Hause gewesen, bei Martina und mir. Und die Schwiegereltern haben ja damals noch gelebt. Und ich weiß auch, Fergus kam bei uns unten rein und die Schwiegereltern standen da. Und dann hat er die Schwiegereltern begrüßt, hey, und ja, und kommt von Neuseeland. Schwiegervater war ein alter Neuseeland-Fan. Im Moment geplaudert, alles gut und schön. Wir sind dann zu uns in die Wohnung hoch. Und ich glaube, das war dann am nächsten Morgen. Da kam die Schwiegermutter hoch. Sagt sie. Bei uns ist was ganz Merkwürdiges passiert. Nachdem wir Fergus begrüßt hatten, wir sind dann in die Wohnung rein und saßen vorm Fernseher. Und plötzlich fängt der Rolf an zu lachen. Und hört nicht mehr auf. Sitzt auf dem Stuhl und lacht. Das sagt, der ganze Bauch ist gehüpft. Er hört auf zu lachen. Ein paar Minuten später sagt, du musst nicht anfangen zu lachen. Zum Schluss haben wir beide gelacht. Das ging den ganzen Abend, dann sind wir ins Bett gegangen und die halbe Nacht haben wir gelacht. Und immer wenn einer still war, hat der andere wieder angefangen. Die Schwiegereltern hatten keinen blassen Schimmer, was da passiert war. Aber irgendwas war von Fergus da. Das Lachen ist wunderschön. Und ich denke, für viele Christen, die ich so kennengelernt habe im Laufe der Jahre, die zum Lachen immer in den Keller runtergehen und das Licht noch ausmachen, ist das auch eine gute Sache. Aber es gab eben auch merkwürdige Begleiterscheinungen dieser Wellen. Es gab eben auch Leute, die fingen an zu gackern wie Hühner. Und ich weiß, in Frankfurt neben mir ist einer gehüpft wie ein Huhn und hat gegackert. Ich habe gedacht, jetzt muss er nur noch ein Ei legen. Du. Und das ist auch in unserer Muttergemeinde in Sydney passiert. Und ich mag, wie Pastor Phil Prankel damit umgegangen ist. Er hat ein Teaching darüber gehalten und er sagte, lachen, weinen, schreien, zittern, sich unter der Kraft des Heiligen Geistes nicht mehr auf den Beinen halten können, am Boden liegen, alles irgendwie ordnungsbar. Menschen haben eine Begegnung mit dem Geist Gottes, wo sie eine unglaubliche Freude empfinden, wo sie einfach nur herzhaft lachen. Andere weinen bei dieser Begegnung, andere schreien. Leute, und wenn du es selbst live mal erlebt hast, wie oft habe ich das gesehen, Leute, von denen ich wusste, dass sie unfassbar viel Leid hinter sich haben, Verletzungen, Missbrauch, vielleicht sexueller Missbrauch, Dinge, die in deiner Seele trennen, die durch keine normale Seelsorge irgendwo so einfach zu beheben sind, wie diese Leute am Boden lagen und haben ihren ganzen Schmerz aus sich rausgeschrien. Und das sagte Pastor Phil, das sind menschliche Reaktionen, aber beim Bellen und Grunzen hört es auch für Phil auf. Und er meinte mal, wenn du nicht in Parunga Park Zoo in Sydney enden willst, lass es. Genauso sehe ich es auch. Denn auch das hatten wir erlebt, nur allzu oft hatten sich auch dämonische Dinge offenbart und manifestiert und Menschen haben auch seelisch reagiert. Und Leute, die ich kannte, die immer auch versucht haben, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, das waren dann die heftigsten, die da reagiert haben. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer wieder betone, ich bin offen für alles, aber ich mache nicht alles mit. Und alles, was für mich am Ende zählt, ist diese eine Frage. Für mich als Gemeindeleiter, nach 40 Jahren, wo ich auf der Reise bin, was sind die Früchte so einer Welle? Und auch für uns jetzt, wenn Rodney kommt. Ich bete für eine Veranstaltung, wo wir in einigen Wochen und Monaten sagen können, es hat die ganze Gemeinde positiv verändert. Ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt mit manchem, was ich erlebt habe damals. Und das Interessante ist, ich bin ja wirklich jemand, der, keine Ahnung, immun ist, fast immun ist gegen diese Geistesdinge. Fergus stand bei uns mal im Wohnzimmer und ich sagte, wir hatten uns darüber unterhalten. Und ich sage, Fergus, ich würde auch gerne mal so richtig herzhaft lachen und mal so richtig auch mal eine Salbung abkriegen. Sagt er, no problem, Manfred. Und dann ist er bei mir im Wohnzimmer mit mir 20 Minuten auf und ab vor mir her, in Jesus' name, and I pray the anointing, and the anointing comes, und wieder rumgedreht, und wieder, das ging nach 20 Minuten, sagte er, der Heilige Geist ist so dicht hier im Raum, ich kann mich nicht mehr auf den Beinen halten, und ich sage, ich mag gar nichts. Wir hatten in der Hindemithstraße, damals in dieser Zeit, ich weiß noch, morgens vom Gottesdienst, laufe ich die Tür rein und laufe vorne an der Bühne vorbei, und links und rechts neben mir fielen sie alle um. Wow, was eine Power, und ich sage, ich mag überhaupt nichts. Ist schon merkwürdig alles. Aber am Ende des Tages, und das ist das Entscheidende, Jesus hat nicht gesagt, geht nach Jerusalem und fastet und wartet und betet und der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet unglaublich schön lachen und alles, sondern er sagte am Ende des Tages, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Und die Messlatte für alles, was für uns zählt, ist, was wird passieren? Und ich wünsche mir, und dafür bete ich, dass wenn Rodney Howard Brown kommt, und ich bin offen wie ein Scheunentor. Es ist nicht so, dass ich Angst vor irgendwas hätte. Vielleicht muss man im Anschluss ein bisschen was korrigieren, aber ich vertraue einfach darauf, dass Gott auch mich kennt und mich so vorbereitet hat, wie ich einfach bin. Und dass wir, wenn wir offen sind und sagen, Gott, ich brauche eine Berührung. Ist es irgendjemand hier, der sagt, also ich habe genug Heiligen Geist, mehr brauche ich nicht. Ist es irgendjemand hier? Ist keiner von uns. Wir alle haben doch einen Hunger danach. Und ich sehe es nicht als Zufall, dass sich die Tür für Rodney Howard Brown für uns geöffnet hat. Denn speziell die, die wissen, was mit seiner Person zusammenhängt, auch in den 90ern und so weiter und so fort. Das ist, als ob Billy Graham gekommen wäre oder sich angemeldet hätte. Einfach mal so. Es gibt so viele Gemeinden in Deutschland. Ich habe vor ein paar Tagen mit Matthias Jordan gesprochen und mit Wiesbaden und so weiter und so fort. Er kommt hierher. Und ich sehe die Hand Gottes da drin. Und das ist mein Wunsch, und das ist mein ganz großer Wunsch aber, dass das nicht passiert bei uns in der Gemeinde, dass es zwei Lager gibt, dass sich nachher eine Spaltung wegen der ganzen Sache ergibt, denn viele Gemeinden haben genau das erlebt. Die einen, die plötzlich total dagegen gingen, und die anderen, die alle verachtet haben, die nicht dafür waren. Lass uns einfach weise sein. Ich sage ganz ehrlich, wenn dir das Ganze unbehaglich ist, wir hatten ein Allianz-Gebetstreffen und ich habe meine evangelikalen Geschwister hier alle eingeladen. Ich sage, wir haben Rodney Howard Brown. Jeder von denen wusste, wer das ist. Ich sage, alles okay, ihr könnt euch ganz hinten in die Reihe setzen. So weit sprengt der Geist nicht über. Alles gut. Kommt, setzt euch hinten hin, genießt es, was immer ihr seht. Aber es darf nicht dazu führen, dass es uns irgendwo spaltet. Nicht dazu führen, dass wir irgendwo Knatsch kriegen willst, wegen solcher Sachen, sondern am Ende des Tages sage ich, der Geist Gottes ist ein Geist der Ordnung und es gibt irgendwo auch dieses richtig, richtig Gute und dafür mache ich mich stark, dafür beten wir. Ich werde mit Sicherheit noch eine Woche vorher intensiv fasten. Anybody with me? Yes, sir? Übrigens, wir haben das ganze Jahr bekannt gemacht über Facebook speziell. Und es gibt ja diese Firma Eventbrite, wo man sich die Tickets bestellt. Wer noch kein Ticket hat, ich habe heute Morgen reingeguckt, es sind noch 36 Tickets gewesen heute Morgen. Wenn du noch 32, es sind noch 30 Tickets. Also wer noch nicht Platz reserviert hat, geh direkt nach dem Gottesdienst an den Tresen runter und schreib dich ein und wir melden dich gleich mit an, weil das Haus voll ist. Wir werden noch sicher auch ein bisschen Overflow haben, aber die Tickets sind im Großen und Ganzen weg. Schön, ihr Lieben, ich freue mich trotzdem, ich bin begeistert. Ich meine, yes, sir. Ich möchte erleben, dass Leute sagen, die uns kennen, da draußen, dass die in 6 Monaten, in 12 Monaten irgendwann sagen, der C3, da ist irgendwas passiert. Die hatten da im November irgendeinen Gastredner. Seitdem ist diese Gemeinde noch großzügiger, noch gesegneter, noch liebenswürdiger, noch powervoller geworden. Und wenn ich sage, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein, das ist das, was ich mir wünsche. Und ich werde im Vorgespräch mit Rodney fragt die Pastoren, was ist der Schwerpunkt? Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir Kraft empfangen, dass wir im Alltag, auf dem Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, egal wo wir uns bewegen, dass die Kraft Gottes in unserem Leben spürbar ist und Leute uns angucken, was immer der hat, das will ich auch. Deswegen bin ich Christ geworden, weil wir einen Amerikaner kennengelernt hatten, der genau das hatte, wo ich irgendwann gesagt habe, was in aller Welt hast du, das ich nicht habe? Wieso lebst du einfach so, bist du sowas von souverän und Jesus, Heiliger Geist, Power. Unser zweiter Clip. Here we go. Das ist leider nur in Englisch.